Ja, das war schon eine ganz aufregende Zeit, sag ich mal so. Da war in meinem Leben sehr viel los.
Voll, ja.
Also so richtig Umbruch und alles. Aber ich habe dann auch überlegt, okay, packst du jetzt das Outing noch obendrauf auf das Ganze, was jetzt sowieso schon um dich rum passiert und passiert ist. Aber andererseits habe ich so gedacht, das muss jetzt einfach raus. Ich kann da jetzt nicht mehr das jetzt nicht mehr für mich behalten. Mhm. Und wo ich das dann auch den ersten Leuten erzählt habe, habe ich einfach gemerkt, wie so ein Stein nach dem anderen vom Herzen fällt.
Voll.
Und es einfach besser wurde, dass es raus war und dass man da offen drüber sprechen konnte. Und auch dadurch, dass sie das auch alle so gut aufgenommen haben, hat mich das natürlich nochmal bestärkt, weiterzumachen und dass es auch einfach der richtige Schritt war, auch zu der Zeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten, denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Malte. Malte wohnt im 440 EinwohnerInnen großen Neuland in Niedersachsen und kümmert sich dort um über 300 Kühe. Denn Malte ist Herdsman mit Herzblut und nicht nur deshalb mit seiner Region verwurzelt. Als Malte sein Coming-out hatte, stieß er bei seiner Familie und seinen FreundInnen auf viel Akzeptanz und Support. Mit Malte spreche ich bei einem Stück Kuchen über das Leben mit drei Generationen in einem Haus, queere LandwirtInnen und warum er sein Coming-out vollzog, als seine Familie gerade den eigenen landwirtschaftlichen Betrieb aufgeben musste.
Hallo Malte.
Moin.
Hey. Malte, ich freue mich riesig. Ich bin hier in Neuland. Wir sitzen in deiner Küche, in eurer Küche.
In unserer Küche.
In eurer Küche. Ihr seid drei Generationen in einem Haus.
Ja, so, genau. Ne? Also, ich wohne hier zusammen mit meiner Schwester, meiner Mama und meinem Oma und Opa.
Wow. Und ich habe gerade Kuchen von dir bekommen. Und wir haben uns schon Kühe angeguckt.
Ja.
Ich bin komplett beseelt. Mein Dorfjungenherz pocht und schlägt ganz hoch.
Ja.
Großartig. Malte, du lebst in Neuland in Niedersachsen.
Ja, genau.
Und du lebst auch schon dein ganzes Leben hier in Neuland in Niedersachsen.
Ja. Mhm.
Und ich habe nachgeguckt, oder vielleicht hast du es mir auch gesagt, 440 Menschen leben in Neuland.
Genau, das kommt so hin.
Das ist echt überschaubar.
Ja, also hier kennt wirklich jeder jeden.
Okay. Malte, bevor ich mit allen Sachen weitermache, wollte ich dich fragen, mit welchem Pronomen fühlst du dich wohl?
Mit er.
Danke.
Ja.
Meine Einstiegsfrage, die ich immer stelle. Wenn ich Neuland sage, Malte, was sind die ersten drei Dinge, die dir in den Kopf kommen?
Ja, da habe ich wirklich Ewigkeiten drüber nachgedacht. Also das war so das Erste, wo ich eigentlich drüber nachgedacht habe. Und das Erste wäre eigentlich wirklich so Heimat. Mhm. Das ist meine Heimat. Hier bin ich groß geworden. Wenn ich an Zuhause denke, ist das hier. Hier bin ich verwurzelt. Das ist einfach so. Hier habe ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht.
Mhm.
Dann würde ich sagen, ist das Zweite wäre Freunde, Freundschaft. Hier sind so die ersten Freundschaften entstanden. Hier hat ein großer Teil meines Freundeskreises, meiner Party-Crew.
Deiner Party-Crew.
Ja, die wohnt hier, entstammt hier. Ich habe natürlich auch viele Freunde, die außerhalb sind. Aber der Großteil, mit dem wir normalerweise am Wochenende losgehen würden, der wohnt hier. Und es sind einfach super coole, super tolle Menschen. Mhm. Ich habe die einfach alle total gern und irgendwie, man freut sich immer, die wiederzutreffen.
Mhm.
Und das Dritte ist tatsächlich die Oste. Also die Oste, die ist ein Fluss, der fließt, ich sag mal, so einen Kilometer bei uns hinterm Haus, fließt sie längs. Und da sind wir früher im Sommer als Kinder, sind wir da tagelang immer zum Baden gewesen. Sind da geschwommen, haben uns mit der Strömung von einem Anleger zum nächsten Anleger treiben lassen, sind dann über den Deich zurück. Und das waren einfach immer die besten Sommer damals.
Wow.
Genau.
Das mit der Party-Crew, das kann ich nachvollziehen. Dorfpartys können richtig hart und richtig wild sein.
Ja, ja.
Ich erinnere mich. Spannenderweise in dem Ort, in dem ich groß geworden bin, die krassesten Partys, auf denen ich war, wurden von der katholischen Jugend geschmissen tatsächlich.
Ach, krass.
Und also bei mir im Ort ist ja Religion kein Ding tatsächlich,
ja.
So. Also diejenigen, die so Konfirmation und Kommunion gemacht haben, die wurden ja eher so ein bisschen belächelt, so im atheistischen Osten.
Ja.
Aber die Katholiken, die haben die derbsten Partys geschmissen, muss ich sagen. Falls das irgendjemand hört, danke für so krasse Partys, die ihr gemacht habt, auf jeden Fall.
Cool.
Meinte, ich bin ein bisschen überrascht, du hast nicht kühl gesagt.
Nee, also man denkt jetzt so vielleicht, ja, das ist hier so das Riesen-Kuhdorf, aber weiß ich nicht, also ich würde das Dorf an sich jetzt nicht mit Kühen assoziieren. Nee.
Okay.
Mein eigenes Leben schon, also das hat immer irgendwie Kühe drin eine Rolle gespielt, aber so das Dorf an sich jetzt nicht so.
Das verstehe ich, genau, das ist auch eine gute Unterscheidung. Ich sage das nicht, weil es ein Klischee ist, sondern weil du bist vom Beruf Herdsman, habe ich heute gelernt,
genau,
auf Englisch.
Genau.
Was machst du als Herdsman?
Ja, als Herdsman bin ich quasi bei uns auf dem Betrieb, wo ich arbeite, also ich arbeite auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, bin ich dafür zuständig, die Kühe zu umsorgen. Ich bin dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass die Kühe gesund bleiben, dass die Kühe fit nach der Kalbung wieder durchstarten, um Milch geben zu können. Ich betreue die Kälber, kümmere mich da um die Gesundheit, dass die alle fit bleiben. Dann ist ein wichtiger Teil die Besamung der Kühe, das heißt Fruchtbarkeitsmanagement im Großen und Ganzen. Ich besame die Kühe, sorge dafür, dass die wieder trächtig sind, dass sie dann nach 9 Monaten wieder die Kälber gebären können. Ich mache noch die Klauenpflege bei uns. Das bedeutet, so ist quasi die Pediküre bei den Kühen. Und zwar haben die Kühe manchmal Probleme mit den Klauen und dann muss man da mal nachgucken, ein bisschen schneiden, das wieder richten, dass die wieder gut laufen können.
Du begleitest also, sofern sie nicht verkauft werden, begleitest du eigentlich so eine Kuh auch ihr ganzes Leben
lang? Ja, genau. Oder? Irgendwie bin ich immer irgendwie dabei und habe die Kuh im Blick und habe mit der Kuh zu tun, genau.
Und wolltest du das schon immer werden?
Nee, nicht direkt. Also so diese Liebe zu den Kühen, die hatte ich eigentlich schon immer. Die ist so von Kind auf mit mir aufgewachsen. Oder bin ich mit den Kühen aufgewachsen. Für mich war immer nur so diese Option entweder Landwirt, also das heißt mit Außenwirtschaft, mit Treckerfahren, Maschinen und alles. Das war immer so ein Beruf. Aber dieses so nur mich um die Kühe zu kümmern, das war irgendwie noch nicht so richtig so, als dass man das als richtigen Beruf so machen kann. Und das ist dann so quasi erst so mit der Ausbildung entstanden oder ins Leben gekommen. Das heißt, ich habe ja dann die Ausbildung zum Landwirt dann doch gemacht, auch wenn ich jetzt nicht so der Maschinenfreund bin, konnte mich da aber ganz gut durch die Ausbildung schlängeln, indem ich Betriebe ausgewählt habe, wo ich jetzt nicht so viel auf dem Trecker sitzen musste, was für mich natürlich ganz gut war. Und habe dann quasi nach der Ausbildung dann meine Fortbildung gemacht zum Herdsman, dann den einjährigen Kurs gemacht. Und
das hast du in Schleswig-Holstein gemacht?
Genau, das habe ich in Schleswig-Holstein auf dem Betrieb gemacht. Also quasi, da war ich dann ein Jahr mal noch mal ein bisschen weiter weg, andere Seite von der Elbe. Und da habe ich dann einfach gemerkt, wie dieser Beruf des Herdsman, wie das einfach so auf mich passt. Also ich kann mich den ganzen Tag nur um die Kühe kümmern. Das ist das, was mir Spaß macht, worauf ich Lust habe. Und so ist quasi so dieser Wunsch danach entstanden. Und ich wusste halt, dass auf dem Betrieb, wo ich mein zweites Lehrjahr gemacht habe, dass die jemanden suchten, der sich nur um die Kühe kümmert. Und dann habe ich einfach angefragt und dann hat es geklappt und ich durfte da wieder anfangen.
Zack, und du warst ja auch schon eingearbeitet und alles und
wusstest,
wie die Kuh läuft.
Genau, ich kannte den Betrieb ja auch schon von damals noch, das war auch schon ein großer Vorteil.
Genau, es lag mir nämlich gerade so ein bisschen auf den Lippen von, warum bist du dann zurück nach Neuland gekehrt?
Ja, dieses Jahr Schleswig-Holstein, das war quasi so mein Auslandsjahr, kann man quasi sagen. So, wo andere dann nach Australien fahren oder so. Das war für mich so, ich hatte immer so...
Ich habe das gemacht, das ist zu lachen.
Sorry.
Aber ja, ist gut.
Ich konnte dann immer noch zumindest alle 14 Tage fürs Wochenende, für 2 Tage dann noch zurück nach Hause, in mein altes Leben zurück. Ich hatte den Bezug. Im Notfall, wenn irgendwas war, konnte ich immer nach Hause und irgendwie... Ich fühle mich hier einfach wohl und deswegen, warum soll ich woanders hingehen?
Nice, sehr gut. Jetzt hast du es gerade schon erwähnt, du wohnst mit deiner Mutter, deiner Schwester und deinen Großeltern zusammen hier auf diesem Hof.
Ja.
Wie ist das so, drei Generationen unter einem Dach?
Also es gibt manchmal schon so Reibungspunkte, wo man sagen kann, so okay, lass die alten Mann ihr Ding machen, ich halte mich da raus so ungefähr. Oder dass sie sich dann manchmal noch so in mein Leben so ein bisschen mehr mit einmischen wollen, sage ich mal so. Aber im Großen und Ganzen ist es irgendwie dann doch schon cool, weil man hat so seine Familie direkt um sich. Auch so, wenn Oma und Opa dann mal von früher erzählen oder so, das ist auch immer interessant, wenn die dann so alte Geschichten auspacken.
Voll, mega. Und das ist ja auch so richtig wertvoll.
Ja, also ich hab genau.
Kurz bevor ich das Mikro angemacht habe, habe ich dir ja von meiner Uroma erzählt. Und dachte mir dann erst, nachdem sie leider verstorben war, was für Geschichten hat diese Frau eigentlich so mitgemacht? Ja. Mit Weltkriegen und Systemwechsel. Und dann fand ich das immer ein bisschen schade, dass ich das nicht so mehr appreciated habe, dass die einfach so viel Weisheit mitbringt. Genau, es klingt ja einfach richtig krass familiär bei euch.
Ja.
Alle in deiner Familie kommen ja irgendwie aus der Landwirtschaft, habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau.
Und bis 2018 hattet ihr auch noch einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb?
Ja.
So von Generation zu Generation weitergegeben?
Ja, genau. Also mein Opa ist damals, von meinem Opa, wo der geboren ist, auf dem Hof. Da hat sein Bruder den Hof gemacht. Und mein Opa wurde quasi auf diesem Hof, wo wir jetzt sind und wo wir auch wohnen, da wurde mein Opa adoptiert und hat dann quasi dadurch den Hof hier übernommen. Und dann hat mein Opa den Betrieb damals an meine Mama und meinen Papa weitergegeben. Und als es dann so ein bisschen um die Frage ging, wie es dann nur weitergehen soll, ob ich das hier weitermachen möchte oder nicht, weil meine Schwester, die war sowieso von Anfang an da raus. Mhm. Also die hatte ihre Pferde, aber mit Kühen und Landwirtschaft hatte die jetzt nicht so viel zu tun. Und dadurch, dass ich aber immer nur Kühe wollte, das andere nicht und wir auch nicht der größte Betrieb sind, und man einfach heutzutage mittlerweile sagen muss, dass die Bedingungen für uns als Landwirte einfach immer schwieriger werden und auch für die kleinen Landwirte, es wird immer schwieriger, da durchzukommen und alles einzuhalten. Und so haben wir uns dann entschieden, dass wir die Landwirtschaft hier zu Hause aufgeben.
Mhm. Aber gab es mal so einen Moment, wo du überlegt hast, das ist der Hof, auf dem bin ich groß geworden und ich fühle mich ja wohl in Neuland. Gab es mal einen Moment, wo du gedacht hast, ja, ich übernehme den Betrieb?
Ja, ich habe schon überlegt, irgendwie, wie könnte ich das gestalten, wie könnte ich das... Also mein Gedanke war dann eher so, ich suche mir dann irgendjemanden, der für mich dann die Maschinenarbeiten, die Treckerarbeiten macht.
Und das ich kann ist dann nicht trotzdem dein Ding, höre ich, ja.
Nee, und ich kann dann trotzdem den ganzen Tag irgendwie zwischen den Kühen sein. Mhm. Aber das wäre bei unserer Betriebsgröße, wäre das einfach nicht wirtschaftlich gewesen.
Mhm. Und wie war das für euch emotional, diesen Mehrgenerationenbetrieb ja quasi, klingt ja fast schon wie ein Traditionsbetrieb, ja, eigentlich, den aufzugeben?
Ja, es war schon, für alle war es schon eine schwierige Angelegenheit, weil das war halt, man hat da wirklich sein ganzes, also meine Großeltern und meine Eltern, die haben da schon wirklich jahrelang mitgearbeitet und ja auch ich, mein ganzes Leben irgendwie war damit verbunden und habe da gearbeitet und man hat da ja so eine gewisse Verbundenheit mit und es war schon schwierig, die erste Zeit so dieser Gedanke auch, man hört auf, weil das ist ja so ein Stückchen weit aufgeben und keiner gibt gerne auf oder gibt irgendwas ab, aber ja, mit der Zeit, die Zeit heilt alle Wunden.
Und was ja irgendwie auch noch in diese Zeit fällt, 2017 hast du dich das erste Mal geoutet.
Genau.
Bei zwei von deinen Freundinnen.
Genau.
Deiner Schwester und deinen Eltern.
Ja, genau. Quasi. Also quasi Anfang des Jahres ungefähr die beiden Freundinnen. Und dann Ende des Jahres folgte dann meine Eltern und meine Schwester. Mhm. Und ja, das war schon eine ganz aufregende Zeit, sage ich mal so. Da war in meinem Leben sehr viel los.
Voll, ja.
Also so richtig Umbruch und alles. Aber ich habe dann auch überlegt, okay, packst du jetzt das Outing noch obendrauf auf das Ganze, was jetzt sowieso schon um dich rum passiert und passiert ist. Aber andererseits habe ich so gedacht, das muss jetzt einfach raus. Ich kann da jetzt nicht mehr, das jetzt nicht mehr für mich behalten. Mhm. Und wo ich das dann auch den ersten Leuten erzählt habe, habe ich einfach gemerkt, wie so ein Stein nach dem anderen vom Herzen fällt.
Voll.
Und es einfach besser wurde, dass es raus war und dass man da offen drüber sprechen konnte. Und auch dadurch, dass sie das auch alle so gut aufgenommen haben, hat mich das natürlich nochmal bestärkt, weiterzumachen und dass es auch einfach der richtige Schritt war, auch zu der Zeit.
Schön, voll gut. Zu den Reaktionen würde ich später gerne nochmal kommen. Ich habe mich vor allen Dingen gefragt, so, kannst du dich noch daran erinnern, wie so dein inneres Coming-out war? Und bis du irgendwie zu dir selber sagen konntest, ja, ich bin homosexuell?
Ja, also ich glaube, das ging so mit 12, 13 ging das so los, dass ich so gemerkt habe, okay, ich finde irgendwie Jungs interessanter als Mädchen. So, ich hatte dann, was mir auch ziemlich im Kopf geblieben ist, ich hatte so meine kleinen Cousins, die waren ungefähr 7 oder 8 Jahre jünger als ich. Mhm. Also die waren noch im Kindergartenalter. Und die waren aber schon immer von irgendwelchen Mädchen fasziniert. Mhm. So, und ich habe immer so gedacht, was finden die denn da so schön dran? Mhm. So, und da war so das Erste, was so mir so in die Richtung, in den Kopf gekommen ist. Und naja, denn das ging so die Jahre weiter und ich habe halt immer weiter gemerkt, okay, du findest Männer irgendwie attraktiv, aber irgendwie, ja, weiß ich, ich wusste auch nicht so genau, was nun, und habe da aber auch nie mit irgendjemandem drüber geredet oder habe da nie irgendjemandem dazu was gesagt. Und habe dann aber irgendwann so gedacht, habe dann irgendwann überhaupt erstmal verstanden, in welche Richtung das geht.
Woher wusstest du das? Also, woher hast du Informationen bekommen oder?
Keine Ahnung, woher ich die Informationen, also so, man hat das mal aus dem Fernsehen oder so irgendwie so aufgeschnappt, aber ich habe jetzt auch nicht bewusst irgendwie mal mich darüber informiert oder darüber, sondern man wusste, das gibt es und das ist da, aber irgendwie wollte ich das für mich nicht so wahrhaben dann in dem Alter noch und das dann zwischenzeitlich dann nochmal wieder komplett verdrängt und dachte so, nee, das ist gar nicht. Und aber irgendwann kam das dann wieder und dann habe ich irgendwann so, ja, okay, vielleicht ist es auch so und eigentlich ist es ja auch gar nicht so schlimm und habe das dann so langsam für mich selber akzeptiert, weil ich auch gemerkt habe, es geht auch einfach nicht anders. Mhm. Und war dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, dass dann auch andere Leute mal gefragt haben, nach Freundinnen und so gefragt haben. So, das war auch so ein großer Punkt, was mir immer mega auf die Nerven gegangen ist, wenn irgendwelche Leute gefragt haben, und welche von denen ist jetzt deine Freundin? Weil das...
Ich habe dann immer so einen richtigen Kloß im Hals gehabt.
Ja, noch so. Ja, genau. Weil ich hatte auch dann so mit 15, 16 hatte ich dann auch wirklich zwei gute Freundinnen, mit denen ich halt auch immer was gemacht habe und so. Und naja, denn wenn du nicht geoutet bist, fragen die Leute dann natürlich schon, warum trifft sich ein Junge mit zwei Mädels gleichzeitig und so. Und da war immer so die Frage, ja, welche von beiden ist denn jetzt deine Freundin? Und das war immer so, dass diese Frage, die ist mir so auf die Nerven gegangen und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, da hast du keine Lust mehr drauf und dann musste es raus.
Und das finde ich ja so spannend als Moment, weil sich da ja unsere Geschichten tatsächlich einfach sehr unterscheiden, während du irgendwie so sagst, du hast da eine Akzeptanz in dir selber gefunden und das muss jetzt raus, habe ich das ja damals nicht geschafft.
Ja.
So, weil ich habe ja tatsächlich auch noch so 2 Jahre, 3 Jahre gedacht, so nee, das muss anders sein, Fabian. Mhm. Einfach, weil mir das richtig schwer gefallen ist, weil ich mich einfach sehr einsam mit dieser Lebensrealität gefühlt habe. Deswegen finde ich das ja so einen schönen Moment auf jeden Fall, dass das für dich so ging.
Ja, also ich weiß gar nicht, ich habe mich zum Beispiel nie einsam gefühlt. Ich habe zwar nie irgendjemanden gehabt, Bezugsperson oder so, oder mal mit jemandem Kontakt gehabt und drüber geredet. Ich habe das alles mit mir selber ausgemacht, aber ich habe mich trotzdem irgendwie komischerweise deswegen nicht einsam gefühlt. Also, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie, so, also mir ging es da gar nicht so.
Manchmal ist es ja auch einfach so. Umso schöner, dass es ja so passiert ist.
Ja.
Also voll gut. Das klingt jetzt bisher irgendwie so, die Reaktion von deinen Freundinnen und deiner Schwester und deinen Eltern war easy oder?
Ja.
Das war easy.
Das war alles gut.
Genau, und bei deinen Großeltern, da hast du ja ein bisschen mehr Anlauf genommen, ne?
Ja, genau. Also, ich sag mal so, die restliche Familie, die habe ich dann. Ich habe mir dann irgendwann einfach einen Tag Urlaub genommen, habe mich bei allen so nacheinander angemeldet und habe gesagt, ich komme mal vorbei. Und habe denen dann das allen erzählt, weil ich so gedacht habe, ich möchte denen das schon lieber selber erzählen, als dass jemand anders denen das erzählt.
Voll.
Und für meine Großeltern war es erst ein bisschen schwierig, weil für die kommen natürlich aus einer anderen Zeit und für die war es damals halt so, ach, willst du dir wirklich dein ganzes Leben damit, ich sag mal in Anführungszeichen, kaputt machen? Mhm. So in der Schiene waren die halt noch so unterwegs. Aber mittlerweile sind die da auch völlig cool mit. Mhm. Also, ja, das war halt nur so die erste Schock-Anfangsreaktion, bis sie das dann so ein bisschen verarbeitet hatten.
Genau, und ich glaube, also so, ne, ich glaube, so Reaktionen kann man sich auch immer wünschen. Also positive, was ich ja irgendwie auch durch dieses ganze Podcast-Projekt gelernt habe, ist so, dass ja auch unterschiedliche Generationen einfach mit einem ganz anderen Wissen aufwachsen, ja, mit anderen Worten. So, also ich zum Beispiel, also wenn ich mir überlege, ich bin 1990 geboren, also zum Beispiel den Paragraph 175, von dem habe ich erfahren, als ich 20 oder 21 war, und dann war der schon 17 Jahre außer Kraft so. Mhm.
Ja.
Genau, und während das ja zum Beispiel für jüngere, ältere Generationen tatsächlich einfach so, ne, da einfach ganz andere Diskurse waren, ganz andere Lebensrealitäten, die ja auch noch mitgekriegt haben, AIDS-Pandemie und alles Mögliche ohne Medizin und so soziale Ächtung und so. Deswegen sage ich jetzt nicht, alle haben einen Freifahrtschein für eine beschissene Reaktion, aber es hilft mir einfach auch sehr, und das ist eine sehr bewusste Formulierung, zu verstehen, dass sie einen anderen Verarbeitungsprozess haben für so Outing von jüngeren Generationen. Genau, weil sie da, glaube ich, einfach mit mehr Informationen jonglieren müssen, als wir das vielleicht machen müssen.
Ja.
Das wäre jetzt so meine These, die ich in den Raum stellen würde. Deswegen immer so, be patient, so.
Ja.
Jetzt bist du, genau, jetzt zurück nach Neuland.
Ja.
Kurzer Exkurs. Genau, jetzt hast du ja schon gesagt, du bist richtig umtriebig. Und wenn gerade nicht Corona ist, so Dorfpartys, Zeltfäden.
Ja, da bin
dann bist du schon richtig
da. Da bin ich immer vorne, ne, mit dabei, ja, das kann genau man schon so sagen.
Wie waren denn da so Reaktionen auf dein Coming Out?
Also, ich sag mal, einige haben sich das schon so gedacht, weil ich immer derjenige war, der mit zwei Mädels auf die Party gekommen ist. Mhm. So, da haben sich das einige schon gedacht, einige haben sich es nicht gedacht. Aber denjenigen, denen ich das persönlich erzählt habe, von denen habe ich immer nur positive Reaktionen bekommen. Die haben alle gesagt, cool, Malte, dass du damit offen, so offen umgehst. Das ist kein Problem für uns. Wir können trotzdem noch genauso zusammen Party machen und alles. Und die waren da echt alle sehr positiv. Und mit einigen war das Thema so in 5 Minuten durch. So, mhm, ich habe es gesagt, die wussten das, okay, wir machen jetzt weiter. Mit anderen habe ich mehr drüber geredet, intensiver drüber geredet. So in der Zeit des Outings war es dann auch so, wenn jemand gefragt hat, und Malte, was gibt's Neues, und er wusste das nicht, dann habe ich das natürlich gleich erstmal als erstes rausgehauen. Und
meinst du, die haben das auch ein bisschen mit Absicht gemeint, so von, oh, alle wissen das, ich möchte das von Malte jetzt auch wissen?
Nee, ich glaube nicht.
Ach so, okay.
Ich glaube nicht wirklich. Also wäre mir zumindest nicht aufgefallen. Und so jetzt mittlerweile heute, wenn ich jetzt so neue Leute kennenlerne, die auch so, ich sag mal, in unserem Umkreis unterwegs sind, dann erzähle ich das eigentlich nur noch selten, weil ich mittlerweile davon ausgehe, okay, irgendwer wird denen das schon erzählt haben. Und ich würde jetzt aber dann auch in den Gesprächen nicht hinterm Berg damit bleiben, sondern würde, mhm, da ganz normal drüber reden und genau, mhm, so gehe ich da mittlerweile heutzutage mit um.
Es klingt ja auch einfach, als wärst du krass in charge gewesen über dein eigenes äußeres Coming Out. Das ist ja auch einfach richtig gut, so, ne, zu sagen, ich sage das Leuten und nicht, wie das ja manchmal auch auf Dörfern so geschieht, so von Gerücht zu Gerücht, dass sich das irgendwie, ja, so rumspricht.
Ja, also es war natürlich schon so, wo dann die ersten paar Freunde informiert waren und so, da hat sich das natürlich dann schon rumgesprochen. Da, mhm, da kannst du euch hier auf dem Dorf einfach auch nichts gegen machen. Aber ich habe es dann trotzdem nochmal mit den Leuten erzählt und, mhm, besprochen, weil ich da auch gerne nochmal einmal persönlich drüber geredet habe, weil es ja eigentlich nur mich betrifft. Und deswegen wollte ich das gerne selber auch nochmal, ja, denen besprechen.
Ich stelle dir eine Frage, die mag ein bisschen platt klingen, aber eigentlich ist sie gar nicht so platt. Also ich habe mich gefragt, was glaubst du, warum ist das alles so easy gelaufen bei dir?
Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen vielleicht daran, also an meiner Persönlichkeit selber, dass ich einfach offen damit umgegangen bin, dass jeder mich alles dazu fragen konnte, mit, mhm, mir darüber reden konnte. Und ich merke auch einfach selber, wenn ich neue Leute kennenlerne und wenn ich andere Leute kennenlerne, dass ich schon viel Sympathie habe, also dass die Leute mich immer, viele Leute sehr sympathisch finden und irgendwie gut mit mir klarkommen. Ich versuche auch immer mit allen Leuten irgendwie klarzukommen. Und ich glaube, das war schon ein großer Faktor, dass man einfach irgendwie so ein cooler Typ war. Mhm. Und irgendwie, genau. Und dann natürlich auch die Leute hier im Dorf und so. Man kennt sich seit Ewigkeiten, seit der Kindheit und so. Und es ist einfach so, die lernen dann einfach nur ein Geheimnis von mir mehr kennen. So. Und ich bin ja trotzdem noch ich und ich bin der gleiche wie vorher. Nur, dass einfach dieses eine Geheimnis jetzt draußen ist. Und das ist ja aber nichts anderes, als wie ich vorher war.
Toll. Es kann so einfach sein. Also in Anführungsstrichen einfach. Aber also es kann so simpel sein in dieser Logik von... Oder beziehungsweise merke ich gerade so, genau so möchte ich es eigentlich haben von so, hey Leute, das ist halt eine Sache, die wisst ihr jetzt. Ich weiß die halt schon länger von mir, ihr wisst die jetzt auch, aber viele Bereiche meines Lebens, beziehungsweise vielleicht sogar fast alle anderen Bereiche und Facetten, die ich habe, bleiben davon ja unberührt. Und genau.
Genau, ich bin ja trotzdem immer noch ich, wie ich vorher war. Mhm. Und ich bin da auch einfach super dankbar dafür, dass es einfach auch so gelaufen ist und dass die da alle so cool mit waren. Und weil, wenn ich überlege, wenn ich gewusst oder gemerkt hätte, okay, ich kann es doch nicht erzählen, weil schlechte Reaktionen kommen, ich wäre irgendwann, glaube ich, daran kaputt gegangen. Mhm. So, weil mich das dann innerlich so aufgefressen hätte.
Voll, ja.
Und deswegen, das musste einfach raus. Und dieses, dass es dann auch noch so gut gelaufen ist, da bin ich einfach richtig dankbar dafür und kann da echt von Glück sprechen, dass es so gelaufen ist.
Ich finde es super schön zu hören, tatsächlich. Und ich habe da auch so, ich schmeiße ja immer noch so meine eigenen Anekdoten so mit rein. Mhm. Ich weiß noch, die Leute, mit denen ich damals groß geworden sind, auf dem Dorf und in der Kleinstadt, ich hatte so zwischenzeitlich in so Mitte, in meinen 20ern, ich muss es sagen, wie es ist, hatte ich auch so ein bisschen den Kontakt zu denen verloren. Und die waren auch so die letzte Personengruppe, bei denen ich mich geoutet habe. Auch weil... Also damals habe ich mich nicht sicher gefühlt, das zu machen, als ich noch im Dorf gelebt habe, aber auch, glaube ich, auch aufgrund vieler Umbrüche, die ich da mitgemacht habe. Und auch, weil ich, glaube ich, damals immer so ein bisschen gedacht habe, deinem damaligen Ich würde ich das nicht zutrauen. Und ich glaube, das war im Nachhinein betrachtet ein bisschen unfair von mir. Und gleichzeitig ist es das, was es mir Sicherheit gegeben hat. Und das ist so ein richtig krasses Spannungsding. Long story short, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bei keiner Person... bei der ich mich von früher geoutet habe, gab es irgendwie blöde Sprüche, eine komische Reaktion oder whatever.
Ja.
Und dieses so, Dorf ist halt nicht Hinterland. So.
Genau.
Oder auch Kleinstadt ist nicht Hinterland.
Ja, das so. Ist überhaupt nicht.
Und das ist, also das war für mich einfach in diesem ganzen Coming-out-Prozess, der sich bei mir ja über Jahre gezogen hat, eine total wichtige Erkenntnis gewesen damals.
Ja.
Genau. Wir haben über diese ganzen Umbrüche gesprochen. Und du warst ja auch dieses Jahr in Schleswig-Holstein und hast ja dann gesagt, du kamst hierher. Jetzt bist du 23, genau.
Ja.
Hattest du nie den Impuls, irgendwie mal zu sagen, hey, ich ziehe in eine Großstadt?
Nee, gar nicht.
Auch nicht nach Hamburg oder
nee.
So?
Nee, was soll ich denn da? Also, nee, das ist überhaupt nichts. Also einerseits brauche ich die Kühe um mich, habe ich in der Stadt nicht.
Mhm.
Andererseits fühle ich mich hier einfach super wohl. Mhm. Und warum soll ich hier weggehen? Also, nö, mich zieht nichts dahin.
Okay.
Nö.
Ja, also, genau.
So.
Jetzt bist du ja richtig viel unterwegs, das hatten wir ja ganz schon. Ich habe mich gefragt, kennst du denn andere queere Leute hier irgendwie aus der Region? Also, ohne die jetzt irgendwie zu outen oder namentlich zu nennen oder so, sondern genau, einfach nur, kennst du die, beziehungsweise hast du welche kennengelernt?
Nicht sehr viele. Also, da sind ein paar, aber nicht wirklich.
Mhm.
Also, es ist relativ dünn besiedelt hier von uns. Oder ich kenne sie halt nicht. So.
Und hast du manchmal so das Bedürfnis, irgendwie an eine queere Community anzudocken?
Ja, irgendwie schon. Also, ich habe so ein paar, zwei, drei Leute... die kommen jetzt hier aber nicht aus der Gegend, sondern die kenne ich, mit denen kann ich mich austauschen. So, da merke ich dann schon, okay, mit denen kannst du dann über manche Themen kann man mit denen halt anders reden als mit anderen Leuten. Manchmal, ich wollte immer gerne mal nach Hamburg irgendwo da feiern gehen, feiern gehen oder so. Aber ich habe mich nie getraut, also da alleine feiern zu gehen und irgendwie mit meinen beiden Mädels im Schlepptau so dann als gerade Anfang 20-Jähriger weiß ich auch nicht, habe ich auch so gedacht, okay, der hat jetzt seine beiden Mädels da als Begleitperson mitgebracht, fand ich auch irgendwie, weiß ich auch nicht. Und dann kam jetzt halt auch Corona und deswegen ist das alles bis jetzt noch so ein bisschen ins Wasser gefallen.
Ja, also wie so oft ein Strich durch alle Pläne gemacht. Ja,
genau. Wow, aber sie. Irgendwie hätte ich da schon mal Lust drauf, noch ein bisschen mehr vielleicht mal mit in die Community einzusteigen.
Ja. Weil ich mich auch gefragt habe, falls du was dazu sagen magst, wie wäre das denn so, wo würdest du sagen, lernst du denn auch so Dating-Partner kennen?
Also bis jetzt eigentlich nur über Apps, über die Standard-Apps, die man so kennt. Obwohl ich mittlerweile da auch gerade wieder so den Cut gemacht habe und wirklich alles gelöscht habe, weil irgendwie das ist mir alles auf die Nerven gegangen und irgendwie war da nur nichts mehr. Da habe ich jetzt gerade mal so den Strich gemacht und habe so gesagt, okay, entweder du lernst irgendwo jemanden kennen oder es ist gerade Pause, Dating-Pause.
Für den Fall, dass du jemanden kennenlernen würdest.
Ja.
Und jetzt hast du diese Kühe und bist Landwirt. Müsste dein Partner irgendwie auch was mit einer Landwirtschaft zu tun haben oder zumindest damit was anfangen können? Oder ist dir das relativ gleich?
Also ich fände es schon cool, wenn er was mit Landwirtschaft zu tun hätte. Das Problem ist halt immer, Landwirte sind halt immer ortsgebunden. So, das ist halt das Nächste. Andererseits finde ich halt Männer gut, die so handwerklich, die was mit ihren Händen machen können. So, das finde ich an einem Mann irgendwie attraktiv. So. Und deswegen kommt man automatisch schon wieder so in diese landwirtschaftliche Schiene rein irgendwie. Und dadurch, dass wir Landwirte sowieso schon wenig sind und dann auch noch schwule Landwirte zu finden, das ist schon ganz schön schwierig. Aber also ich fände es schon cool, wenn er zumindest das Verständnis dafür hat.
Und wenn er dir vielleicht das mit den Maschinen abnehmen kann.
Ja, genau. Das wäre mein großer Traum gewesen.
Aber gibt es irgendwie so WhatsApp-Vernetzungsgruppen oder sowas in die Richtung? Ich frage deshalb, weil ich ja mal eine Person interviewt habe, die mir gesagt hat, es gibt auch so queere WhatsApp-Gruppen so zwischen freiwilligen Feuerwehren und sowas in die Richtung. Deswegen habe ich mich gefragt, gibt es da irgendwie was an Eigeninitiative, an Vernetzung?
Nee, gar nicht. Also WhatsApp-Gruppen gar nicht. Es gibt ja diese Verbindung der Gay Farmer.
Genau, das habe ich rausgesucht. Jetzt muss ich ins Mikrofon sprechen. Seit 1999 gibt es die Gay Farmer.
Genau.
Also, und das ist ja nicht nur für Gays, sondern auch für lesbische Frauen. Das muss vielleicht mit dazu gesagt werden.
Genau, da bin ich auch mal über die Website gegangen, aber irgendwie da habe ich mich nicht so... Also, das fühlte sich für mich so ein bisschen eingeschlafen an, so jetzt heute. Deswegen habe ich da gar nicht weiter gar nicht mehr nachgeguckt.
Ja, das kann ich verstehen. Also so off-topic, die Website ist tatsächlich auch einfach richtig altbacken, muss ich mal sagen. Als ich da recherchiert habe, habe ich mir gedacht so, warum pflegt das hier eigentlich niemand?
Genau, so das ist...
Genau, aber die haben zumindest, also dieses Netzwerk, wenn ich das richtig rausgefunden habe, die haben... Über 500 Menschen sind da zumindest drin irgendwie. Also, ja, ne, und also die Website ist halt so das eine, aber dass es einen Verband gibt irgendwie, ist ja auch schon eine coole
Sache. Ja, ist auch schon cool.
Auf jeden Fall. Und jetzt hast du ja diesen Betrieb, in dem du da arbeitest.
Ja, genau.
Das ist nur mal so ein kleiner Bogen. War da dein Coming-out genauso easy wie überall anders auch?
Ja, also meinem Chef, dem habe ich das irgendwann mal... Ich war, glaube ich, während meiner Ausbildung irgendwann zwischendurch dann nochmal wieder da. Und dann fragte er auch so, ja, wie es denn so geht und was so los ist und was die Mädels machen. Und dann sag ich, ja, meinen Freundinnen geht's gut und so, aber ich stehe dann doch eher auf Männer und so. Und das habe ich ihm dann so mit erzählt und das war dann auch alles in Ordnung.
So einfach im Nebensatz?
Ja, so ungefähr. Also wir haben dann noch ein bisschen drüber gesprochen und so, aber ja.
Und auch nochmal in diesen Bogen einzuspannen, habe ich mich gefragt, es klingt alles richtig gut und ich freue mich da richtig für dich. Und ich merke auch tatsächlich, dass ich da so ein bisschen neidisch drauf bin, dass das bei dir so cool passiert, dass du so einen Ort hast, an dem du so verwurzelt bist und alles. Ich habe mich gefragt, gab es auch so Momente, die für dich schwierig waren? Also sowohl für dich alleine als auch im Umgang mit anderen Menschen? Und wenn nicht, dann nicht.
Ja, also schwierig. klar, immer so zu Anfang dieses mit dem Outing, mit dem Raushauen und das Aussprechen, so, das war immer so, es war halt immer eine kleine Überwindung, aber im Endeffekt wusste man halt, okay, wenn du sagst es jetzt und hinterher ist es gut. Mhm. So, das waren jetzt aber nicht die großen Schwierigkeiten und ich bin eigentlich jemand, der, ich kann mich gut mit Sachen abfinden und deswegen auch, wenn mal irgendwas nicht so richtig rund läuft, dann kann ich mich damit arrangieren und versuche irgendwie das Beste dann draus zu machen. Mhm. Und dann wird das auch schon, dann wird das auch wieder gut. Mhm. So.
Das ist ja ein richtig guter Skill, generell so fürs Leben.
Und deswegen so richtig die Riesenschwierigkeit in meinem Leben war jetzt noch nicht so. Ja.
Wow. Ja, also ich will da gar nicht auf Dive komm raus danach bohren, sondern ich habe mich das einfach gefragt und ich bin immer noch so ein bisschen. Hier bist du und das ist deine Geschichte und ich finde es großartig.
Ja, danke.
Und finde all die Leute in deinem Leben, die dir das so möglich gemacht haben, also bin ich gerade einfach richtig berührt, dass das so cool war und dass die so, also ja, so, ne, nicht nur tolerierend sind, sondern akzeptierend sind und du so in deren Mitte bist und.
Ja, das sind auch einfach alles. Ich habe die auch einfach alle super, super gern.
Jetzt musste ich ja eigentlich gar nicht so viel suchen, denn du hast dich ja bei mir gemeldet.
Genau.
Warum hast du das, also ich finde es super, warum hast du das gemacht?
Naja, ich habe irgendwie diesen Sommer, so wie fast jeder zweite oder so, bin ich mit Podcast angefangen.
Tada!
Und naja, dann bin ich irgendwie über deinen Podcast gestolpert, weil ich so erstmal nach queeren Podcasten gesucht habe, nach landwirtschaftlichen Podcasts und irgendwie war das so, okay, das war jetzt der Podcast, der so beides irgendwie vereint. Oder, und naja, dann habe ich so durchgehört und habe immer so drauf gewartet, okay, wann kommt denn jetzt endlich mal jemand aus der Landwirtschaft?
Ja.
So.
Das habe ich mich auch andauernd gefragt, tatsächlich.
Weil das so für mich auch so hundertprozentig Dorf- und Landleben ist. Und naja, dann habe ich irgendwann mal so gedacht, okay, dann schreibst du dem Fabian einfach mal und guckst mal, was da so bei rumkommt.
Genau, und dann hattest du ja noch, also ich weiß ja noch, du hattest ja erst den Wunsch, dass ich sowas mache. Und dann hast du ja aber auch noch gesagt so, hey, ich habe Bock, meine eigene Story zu erzählen.
Ja, genau. Also ich habe erst überlegt, okay, wer vielleicht ist er einfach nicht drauf gekommen, was ich aber eigentlich auch nicht mir vorstellen hätte können.
Danke.
Und dann andererseits habe ich überlegt, okay, möchtest du deine Geschichte erzählen und kannst du deine Geschichte überhaupt erzählen? Weil irgendwie ist ja alles so glatt gelaufen. Wer will sich das denn überhaupt anhören?
Ich unbedingt.
Und dann habe ich gedacht so, okay, erzähl sie einfach trotzdem und geh mit gutem Beispiel voran und zeig vielleicht anderen auch, dass es nicht immer nur schlecht und blöd laufen muss, sondern dass es auch einfach gut laufen kann, um vielleicht dann auch anderen Menschen Mut zu machen.
Voll, und das ist genau, also das ist ja das extrem Wertvolle an deiner Geschichte, so von ne, es kann halt auch alles gut gehen und entspannt, so, also ne, man muss halt immer noch ein Coming-out machen, so, und das bedeutet halt auch Sachen und Konsequenzen und gesellschaftliche Minderheit und allem drum und dran, aber es kann auch gut gehen, einfach. Ich habe ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass so queer sein und Landwirtschaft, also so, ne, queeres Leben auf dem Land und in der Kleinstadt ist ja sowieso unterrepräsentiert oder teilweise auch missrepräsentiert. Und in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich das tatsächlich nochmal sehr explizit für so Landwirtschaft gefragt, weil ich das Gefühl habe, entweder wird das so als was krass Exotisches dargestellt oder in meiner Wahrnehmung manchmal noch als noch unvereinbarer als ohnehin schon queer und auf dem Dorf zu sein. So eine Ahnung irgendwie, also kannst du mir, weißt du ungefähr, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also es ist natürlich so, in der Gesellschaft, die Landwirtschaft ist sowieso schon unterschiedlich angesehen. Bei vielen ist natürlich die Landwirtschaft sehr kritisch angesehen und Landwirte an sich sind natürlich auch schon wenig, wenn man so mal sich das mal ganz klar einfach nur die Zahlen anguckt, wie viele Landwirte es überhaupt noch gibt, so. Und natürlich dann auch noch ein schwuler Landwirt zu sein, ist natürlich nochmal wieder die Zahl viel, viel kleiner. Und dadurch ist natürlich so, dass es nicht so doll, nicht so stark belichtet wird und dass sich da manche vielleicht auch gar keine Gedanken drüber machen. So,
so ab und an kommt das ja tatsächlich vor, dass vor allen Dingen schwule Landwirte porträtiert werden. Ich habe mal recherchiert, das Mannschaftsmagazin hat 2019 mal eine Reihe über schwule Landwirte herausgebracht. Mehrere Artikel, und ich fand deren Überschriften so richtig catchy. Und habe mir gedacht, ich würde dir gerne einfach mal diese Überschriften vorlesen. Und du kannst ja einfach mal spontan sagen, ja, stimme ich zu oder stimme ich nicht zu.
Ja.
Falls das irgendwie auch auf dein Leben zutrifft.
Ja.
So. Da gab es einen Landwirt, Dirk hieß der. Der hat gesagt, bis vor 2 Jahren habe ich ein Doppelleben geführt. Hattest du auch mal das Gefühl von dem Doppelleben?
Das ist so richtiges Doppelleben nicht. Also klar, man wusste irgendwann schon, okay, ich glaube, ich bin schwul. Aber das war jetzt nicht so, dass ich jetzt so ein Doppelleben irgendwo anders noch gehabt, so ein zweites Leben irgendwo anders gehabt habe, wo ich es ausleben konnte. Das war jetzt nicht so.
Mhm. Nee. Jeff meinte in dieser Serie, ich wäre sowieso Bauer geworden, ob schwul, hetero oder Einhorn. Wie ist das bei dir?
Ich glaube, auch wenn ich nicht schwul gewesen wäre, wäre ich trotzdem in der Landwirtschaft irgendwie gelandet. Das denke ich schon, ja.
Mhm. Und dann, das ist eine Überschrift, die fand ich am spannendsten. Und da musste ich auch direkt an dich denken, tatsächlich, von allem, was ich zu dem Zeitpunkt über dich wusste.
Mhm.
Eine Person namens Jan hat gesagt, wenn ich vom Feiern komme, muss ich erstmal die Kühe melken.
Ja, das habe ich, das kann ich nur so unterschreiben. Also,
ja?
Ja. Mittlerweile wird man ja auch, mit 23 darf man das vielleicht noch nicht sagen, aber man wird älter, so während Ausbildungszeiten und so, da hat man dann ja auch alle 14 Tage Wochenenddienst und muss dann auch mit am Wochenende mit aufstehen, morgens zu melken, und da ist man dann teilweise von der Party gekommen, vielleicht noch eben was gegessen und hat sich dann umgezogen und ist in den Melkstand gegangen.
Und hast du denn so leicht angeschäkert die Kühe dann gemolken?
Ja.
Und es hat immer funktioniert?
Ja.
Wow.
Ich habe bis jetzt immer noch alles hinbekommen. Und ich meine, wenn man weiß, man muss arbeiten, dann schießt man sich, also dann trinkt man nicht so viel, dass gar nichts mehr geht, sondern...
Das ist auch das Gute am Älterwerden. Das hat man dann einfach irgendwann gelernt.
Genau.
So die Prioritäten im Leben so auszubalancieren.
Genau. Und man wusste dann ja auch quasi, am Wochenende war dann auch so morgens nach dem Melken, es wurden nur noch die täglichen Routinearbeiten, die wurden erledigt, und dann hatte man frei und dann konnte man sich da noch hinlegen, den Schlaf nachholen. Und wir hatten zum Beispiel, es gibt auch eine Party, die Gelindefete, die ist zum Beispiel immer donnerstags abends gewesen oder ist sie jetzt auch noch. Und das heißt, und freitags morgens war ja noch normaler Dienst die Woche über, und da musste ich zum Beispiel in meiner Ausbildung meistens nicht melken, konnte dann immer einen Augenblick länger schlafen. Das war immer das Positive an dem Donnerstagsfeiern gehen.
Und eigentlich ist so Freitag euer Feierabend, ne?
Ja, genau. Sonst gehen wir eigentlich immer freitags feiern. Bei uns die Dorfdisco 2 Dörfer weiter. Die hat so einen Bus-Shuttle-Service.
I love it. Es ist das Beste. Also, ja, bitte erzählt.
Der dann quasi am Freitagabend ab 9 Uhr holt da die Jugendlichen von den Bushaltestellen aus den umliegenden Dörfern, holt er die ab, sammelt die alle ein, setzt die um 10 volle Disco ab. Sag mal, die halbe Truppe ist dann schon da, und dann geht's los da. Und nachts 3:30 fährt er dann alle wieder nach Hause.
Wir müssen auch alle durchhalten bis 3:30.
Ja, quasi. Ich meine, da wurden die ein oder anderen wurden natürlich auch schon mal früher abgeholt. Aber normalerweise hat man immer zugesehen, dass man mit dem Bus nach Hause kommt, damit einfach die Eltern nicht fahren müssen. Und
ich hätte es mir gewünscht früher, also als wir dann alle so 16, 17 waren und dann kamen so Mopeds und Leute durften dann irgendwann auch schon so Auto fahren. Es war ein Ausgeknobel, wer jetzt wem mit dem Moped abholt und so quasi Designated Driver ist, auch wenn das auf dem Weg zur Kneipe gar nicht auf dem Weg lag und ich irgendwie so aus dem Dorf raus nach links erstmal eine halbe Stunde fahren musste, um jemanden abzuholen, und dann nochmal eine Dreiviertelstunde zurückfahren musste, um in die Stadt zu kommen, zur Kneipe, und das Ganze nachts dann nochmal zurückmachen musste.
Mhm.
Wow.
Ja, solche Probleme haben wir nicht gehabt.
Großartig.
Ja, und der Bus, der ist auch noch nicht mal teuer, also das kannst für eine müde Mark, konnte man das echt gut bezahlen, und das ist eigentlich ein Traum.
Ja, siehst du, nämlich so Leute, die halt nicht in der nächstgrößeren Stadt gewohnt haben, so wie ich, so, wir waren halt automatisch irgendwie immer Designated Driver, so, weil wir hatten einfach keine andere Wahl, so richtig, außer ich muss ja irgendwie nach Hause kommen, und
genau,
dann war ich manchmal richtig gnatzig, weil dann konnte ich irgendwie so ein kleines Bier am Anfang trinken, wenn ich wusste, wir sitzen hier 4-5 Stunden. Und dann saß ich da und habe irgendwie immer so mit meiner Cola genuckelt. Und dann gedacht, so, was soll das?
Ja.
Ich bin, also, ja, da war dann die Freiheit wieder vorbei.
Ja.
Genau, und jetzt eine Überschrift tatsächlich, und das finde ich nochmal eine ganz spannende, so ein kleiner Bogen. Eine Person in dieser Mannschaftsmagazinsserie hat gesagt, die Bauern haben andere Probleme als mein Schwulsein. Und du hast ja auch schon die ganze Zeit so gesagt, so, ne, für Bauern und Bäuerinnen wird es ja irgendwie immer schwieriger.
Ja.
Was ist da los? Was passiert da?
Naja, also es ist ja mittlerweile so, wie wir vor 50 Jahren oder wie vor 50 Jahren gewirtschaftet wurde, kann man heutzutage einfach nicht mehr wirtschaften und ist auch nicht mehr in unserem Interesse, so zu wirtschaften. Die ganzen Umweltschutzdiskussionen, ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen oder so, aber es ist halt, die Kritik ist halt schon berechtigt, dass wir halt besser werden müssen und dass wir etwas ändern müssen. Es ist aber nicht so, dass wir das nicht wollen und dass es keiner will. Klar, schwarze Schafe hast du immer dazwischen, aber ich sag mal, der Großteil der Landwirte ist wirklich heutzutage schon dahinterher, so zu wirtschaften, dass es der Fläche gut geht, den Tieren gut geht. Und auch wir haben eigentlich gar nichts davon, wenn wir jetzt unsere Flächen kaputt machen, weil wir wollen in 50 Jahren, will man da auch noch von mit wirtschaften können. Mhm. Deswegen, das fehlt noch so ein bisschen, dieser Gedanke, dass wir Landwirte nicht immer nur alles schlecht machen, sondern wir machen auch schon ganz schön viel richtig und nach neuestem technologischen Stand. Mhm. Und da ist halt auch gerade mit diesen ganzen Trecker-Demos und so ist da halt viel im Umbruch, dass die Landwirte jetzt aufstehen und sagen, so, jahrelang habt ihr mit uns alles gemacht, was ihr wolltet, und jetzt lassen wir uns aber nicht mehr gefallen. Wir wollen jetzt hier mitreden an der Politik, mhm, und wollen die Politik mitgestalten und auch weitergehen und auch Fortschritte schaffen, aber so, dass es für uns auch praktikabel ist und wir trotzdem was verbessern.
Mhm. Wie ist es so mit kleinen und mittleren Betrieben? Also so auch so Familienbetriebe, läuft es noch oder wird eher so Großkonzerne?
Es wird immer schwieriger für die kleinen Betriebe, weil du als großer Betrieb kannst natürlich, wie jeder normale andere Betrieb auch, deine Fixkosten einfach besser aufteilen als der kleine Betrieb von nebenan. Und für einen kleinen Betrieb von nebenan ist auch diese ganzen Auflagen und teure Technik kaufen und so. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die schlecht sind oder so, sondern es wird einfach schwierig, das einzuhalten. Das ist das Problem an der Sache. Und deswegen sterben diese kleinen Höfe auch einfach langsam auf und die großen werden immer ein Stückchen größer.
Ich stelle einfach fest, es ist halt nicht so easy auch zu durchschauen, gerade, also so, ne, gerade für, ja, Menschen wie mich, die so außenstehend sind mit, was ist auf EU-Ebene geregelt, was ist auf Bundesebene geregelt, was ist auf Landesebene geregelt, was ist örtlich geregelt. Warum passieren Sachen? Was ist mit diesen Stoffen da aus den USA? Was bedeutet das irgendwie so? Und ich merke, das ist schon krass einfach so für Außenstehende, also für mich als außenstehende Person ist es super schwer, da mitzukommen irgendwie, ja, auch.
Ja, und viele, wenn man sich mal so die Nachrichten und so anguckt, es werden halt immer nur, meistens nur die Schlechten, wenn irgendwas Schlechtes passiert, wird es halt groß rausposaunt. Aber so diese, man hatte das Gefühl, diese guten Sachen, wenn mal was gut läuft und so. Und das wird halt so ein bisschen so unter den Tisch gekehrt, weil es verkauft sich natürlich auch nicht so gut, ja, diese Stories. Das ist einfach so. Aber, und viele informieren sich dann aber einfach gar nicht weiter. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass, dass sie da gar nicht so tief einsteigen.
Mhm. Ich komme so ein bisschen zum Ende. Eine Frage, die mich persönlich immer richtig hart stresst.
Und, ja.
Wo würdest du dich selbst in 5 oder 10 Jahren sehen?
Ja, das ist auch so eine... Also mit solchen Fragen beschäftige ich mich eigentlich auch eher selten, weil ich bin auch so... Ich lebe so mein Leben und plane jetzt nicht so in die Ewigkeit raus, weil ich...
Kann ich gut nachvollziehen.
Weil ich so denke, ja, das kommt sowieso alles anders. Also wenn ich meine Schwester so höre, die hat schon ihr Traumhaus für in 20 Jahren, hat sie schon komplett...
Okay, wowsie.
Innendesign gemacht, so ungefähr. Und ja, ich bin mittlerweile so, was ich so in 5 Jahren, dass ich vielleicht, dass wir unser Haus hier ein bisschen umgebaut haben, dass ich so meinen eigenen Wohnbereich bekomme.
Also du möchtest schon hier bleiben?
Ja.
Also in Neuland und auch hier in...
Ich möchte schon hier in dem Haus wohnen bleiben, ja. Nice. Allein schon wegen meiner eigenen Tiere hier zu Hause ist es für mich einfach auch am sinnvollsten, hier zu bleiben, als irgendwie auszuziehen oder so. Und wir haben den Platz hier, warum sollen wir ihn nicht nutzen? Deswegen, das ist so ein bisschen so dieser große Plan, das Haus hier umzubauen. Und beruflich möchte ich eigentlich, bin ich so zufrieden, möchte ich da bleiben, wo ich bin. Mich natürlich in meinem Job selber noch weiterentwickeln, das ist natürlich klar. Und ja, ansonsten vielleicht noch irgendwie den Partner finden, der mit mir weiter durchs Leben geht. Das wäre auch noch schön.
Cute. Möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch was nachschieben, solange das Mikrofon noch an ist? Möchtest du noch irgendwie was loswerden?
Ich möchte mich eigentlich auch einmal bei dir bedanken dafür, dass du dir hier so die Zeit für mich genommen hast und dass ich zu Gast sein darf bei dir. Ich möchte vielleicht auch mal einmal so einen Dank an die große Community richten. Einfach so, dass wir heute oder dass wir dank euch heutzutage so weit sind, dass ich mich hier einfach so outen konnte und es war kein Problem für mich.
Von Maltes Geschichte war ich berührt und auch verblüfft. Sein Coming-out klingt so stressarm, seine Familie und sein FreundInnenkreis voller Liebe, Akzeptanz und Support. So habe ich mir immer wieder die gleiche Frage stellen müssen. Wie kann es gelingen, dass ein Coming-out als Homosexuell in einem kleinen Dorf so entspannt abläuft, wie es bei ihm der Fall war? Nicht, weil ich das den EinwohnerInnen von Neuland nicht abkaufe, sondern weil mein Credo ja auch immer ist, nicht nur Sichtbarkeiten, sondern auch Sicherheiten zu schaffen. Dass Malte sich so safe vor Ort gefühlt hat, finde ich persönlich eine ermutigende Geschichte und ich freue mich sehr für ihn. Gleichzeitig ist es mir wichtig zu betonen, dass es auch total okay ist, zu zweifeln und zu zaudern. Denn jedes Coming-out ist am Ende individuell. Manchmal, und das ist etwas, was ich rückblickend auch gelernt habe, kann man den Menschen vor Ort aber vielleicht auch mehr zutrauen als ursprünglich gedacht. Wichtig ist, hör auf dein Herz und dein Bauchgefühl. Bei deinem Coming-out geht es um dich und nicht um die anderen. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Malte, dass du deine Geschichten mit mir geteilt hast und danke für den umfassenden Einblick in dein Leben auch jenseits des Mikrofons. Ich habe krass viel über Kühe und Landwirtschaft gelernt und richtig viele Denkimpulse mitgenommen. Das war Somewhere Over the Hay Bale. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich, wirklich gern. Denn nur so habe ich zum Beispiel den Weg nach Neuland gefunden. Bis dahin.